Hallo und herzlich willkommen zu unserem Videopodcast. Ich begrüße heute in unserem Office zwei Gäste, auf die ich mich sehr freue. Ralf Scharnhorst und Christian Bachem. Ralf Scharnhorst von der Mediaberatung M42, Mediaberatung für digitale Medien, und Christian Bacher von MOM Markendienst Berlin, Consulting und Beratung für digitales Marketing, von Marketing Intelligence bis Martech, so ungefähr, glaube ich. Hallo, ich kenne euch schon ziemlich lange, ihr kennt euch auch schon ziemlich lange, aber vielleicht nicht jeder Zuschauer. Deswegen zuallererst mal ganz kurz, woher kommt ihr, wie lange seid ihr schon im Markt und was ist so euer Blick auf den Markt? Ralf, fang du doch mal kurz an.
Ich als der Jüngere sozusagen, ich bin ein Jahr jünger, weniger dabei als Christian, seit 1996 mache ich kaum was anderes als digitales Marketing. Habe damals gesagt, ich bin jung, ich kann warten, bis alles digital wird. Damit habe ich mich geirrt, gebe ich zu, aber mache immer noch rein digitale Sachen. Deshalb steht der Name meiner Agentur auch für Mediaagentur für digitale Medien. Daher dieses M42M, mit der wir tatsächlich digitale Budgets von Kunden vollständig verplanen, einkaufen, damit Kampagnen machen. Haben nebenher aber auch weiterhin die Scharnhorst Media Beratung seit 2008 und war vorher auch bei Internetagenturen, bei Media-Netzwerkkonzernen und auf werbungtreibenden Seite unterwegs und bin auch immer noch gerne unterwegs auf auf Verbandsseite, auf Konferenzen und schreibe drüber. Und so gesehen motiviert mich das immer noch, die Entwicklung unserer Branche zu dokumentieren, aber auch ein bisschen versuchen zu mitzutreiben sozusagen.
Christian, und du?
Genau, und ich. Erste E-Mail-Adresse 1989, erster E-Commerce-Kauf 1994, beruflich online aktiv seit 1995, Januar 95 bin ich damals bei Pixelpark eingestiegen, bin aber von Hause aus Mediaplaner. Das habe ich vorher in Berlin und New York gemacht und jetzt eben aktiv für die Strategieberatung Markendienst auch in Berlin wiederum.
Ja, ihr seid beide wirklich zwei echte Koryphäen aus dem Markt, langjährige Beobachter, blickt auch immer wieder über den Tellerrand hinaus und scheut euch auch nicht mal Prognosen auf den Markt zu werfen. Ich glaube, jeder, der euch bei LinkedIn beispielsweise folgt, der hat das vielleicht auch schon gesehen. Wer nicht, der kann das tun, lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall freue ich mich umso mehr, dass ihr beide heute gekommen seid, weil heute geht es um das Thema Prognosen. Das Jahr läuft sich langsam schon warm, 2024, aber es ist vielleicht gerade noch früh genug, um mal ein bisschen Ausblick zu wagen, auch einen mutigen Ausblick, was es denn bringen wird. Ich habe versucht, das Thema in 6 Kapitel zu unterteilen und ja, würde sie jetzt einfach mal kurz vorstellen und dann sagt ihr, was ihr dazu meint. Ich würde vorschlagen, wir machen es immer abwechselnd, das heißt, erst fängt der Ralf an, der ist bei mir auf der rechten Seite, dann der Christian und bei der nächsten Frage umgekehrt, dann haben wir es ausgeglichen und gleich und naja, letztlich geht es ja eh nur darum, dass jeder seinen Mann anbietet. Er könnte aber gerne natürlich auch aufeinander eingehen. Also wenn einer sagt, nee, also da widerspreche ich, dann will ich das auch hören. Das erste Thema, und das ist ja eins, was euch, glaube ich, auch sehr, sehr liegt, weil ihr einfach ganz nah dran seid, ist natürlich das Thema Media. Wie wird sich Media entwickeln im kommenden Jahr? Die großen Trends, glaube ich, die wir haben, die einfach so schwer in der Luft liegen, man kommt ja gar nicht dran vorbei, sind das Thema Tracking, das Thema Third-Party-Cookies und welche Antworten die Branche darauf finden wird, zum Thema natürlich auch Werbewirksamkeit nachweisen, zum Thema Kontaktmessung. Es steht so ein bisschen im Raum, ob kontextuelles Targeting, Umfeldbuchungen wieder zunehmen. Ich habe kürzlich gesehen, fand ich ganz spannend, ganz witzig eigentlich, Seven versus Wild, die neueste Staffel, da war einfach Werbung quasi in den Stream ganz linear reingepackt. Das hatte also überhaupt gar keinen programmatischen Ansatz mehr. Das war eigentlich eine Reise zurück in die 80er Jahre. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Trend ist. Mich würde interessieren, welche Trends seht ihr denn? Ralf, zuerst du, welche Trends siehst du für...
Ja, Dominik, wo du gerade Umfeld sagst, ist das ein Punkt. Ich finde Umfeld einen völlig unterschätzten Datenpunkt. Habe das allerdings auch, glaube ich, schon in meinen Prognosen vor 4 Jahren in etwa geschrieben, dass das Umfeld an sich wieder Aufwind bekommen sollte. Ich hoffe also, dass das dieses Jahr endlich soweit ist, weil es einfach der echteste Datenpunkt ist, auch insofern, weil es in Echtzeit stattfindet. Wenn jemand einen Artikel über neue Autos oder neue Motorräder liest, dann interessiert er sich jetzt auch gerade für Motorräder und ist nicht jemand, der irgendwann in den nächsten 12 Monaten vielleicht ein Motorrad kaufen will, sozusagen. Und deshalb finde ich Umfeld total unterschätzten Datenpunkt. Bin mir aber nicht sicher, ob das durchbricht. Ich sehe jetzt momentan eher so eine Fragmentierung. Und ich glaube, da habe ich vielleicht so einen Gegensatz zu Christian, ich glaube, dass die Fragmentierung eher den großen Plattformen bzw. hauptsächlich Google in die Hände spielen wird, weil die eben wirklich alles aus einer Hand anbieten und das schon seit Ewigkeiten eben gut probat bewiesen. Und ich übergebe.
Ja, ich fürchte, Ralf, da haben wir leider Konsens. Auch ich hatte Umfeld schon vor Jahren sozusagen in der Vorderhand gesehen, dass da mehr passiert. Und natürlich wird die weitergehende Fragmentierung den Großen noch mehr in die Hand spielen. Tatsächlich das ganze Thema Cookie-Verlust ist für mich oder Cookie-Abschaltung ist für mich einerseits ein unterschätztes Thema, andererseits ein überschätztes Thema. Überschätzt, weil Cookies schon lange am Sterben sind, weil die Datenqualität miserabel ist, weil Targeting auf Cookie-Basis, abgesehen von Retargeting, was keiner mag, eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Es ist unterschätzt dahingehend, dass tatsächlich, wenn jetzt abgeschaltet wird, gehe ich davon aus, dass es ähnlich wie damals bei der Einführung der Cookie-Banner so sein wird, dass die meisten Unternehmen, die Werbung treiben, dann last minute sich darauf vorbereiten, obwohl sie jetzt Jahre Zeit hatten. Aber das kennen wir, das ist vielleicht auch so ein ganz menschlicher Reflex. Und was das Thema Umfeld angeht, hoffe ich, dass es zu anderen Konzepten kommt als diese furchtbaren Geschichten, die mit Taboola und Outbrain als vermeintliches Native Advertising da ausgespielt werden, was ja tatsächlich den Umfeldern eher schadet, als dass es irgendwie einen Nutzen stiftet, bis auf vielleicht Klicks, die man dadurch erzeugen kann. Aber die Frage ist, zu welchem Preis. Aber ich glaube, Ralf und ich, da liegen wir ziemlich nahe, was unsere Prognosen angeht oder unsere Sicht auf die Dinge.
Wird denn Google seinen Vorsprung ausbauen, die ja das Thema Cookie irgendwie ganz fest bei sich in der Hand haben und letztlich irgendwie auch ein bisschen kontrollieren können? Also auch das Cookie aus ist ja letztlich, kommt ja letztlich davon, dass Google irgendwann gesagt hat, sie unterstützen es nicht mehr in Chrome.
Ja, die Antwort ist ja in der Frage schon enthalten. Also derjenige, der sozusagen über die Abschaltung verfügt, hat natürlich die besten Möglichkeiten, das zu steuern und natürlich werden sie davon profitieren, ja.
Ja, es gibt vor allem noch zwei krasse Punkte. Das eine ist ja, dass Google jetzt nicht nur sozusagen der letzte Browser ist, der die Cookies abschaltet, also Safari und Mozilla haben das ja schon vorher gemacht, sondern dass Google auch den Vorteil hat, ohne Cookies am besten arbeiten zu können. Weil ohne Cookies einen User zu identifizieren, heißt, dass man das Login des Users haben sollte. Und bei Google sind wir eben nahezu fast alle eingeloggt, also als Android-User per Betriebssystem sozusagen, aber im Chrome-Browser eben auch, weil wir da nochmal unseren Suchverlauf doch erhalten wollen und all solche Sachen, unseren Kalender, unsere Mails vielleicht drin laufen haben. Und das ist ein Vorteil, da kommt selbst nicht mal Meta Facebook hinterher, wo die Leute inzwischen eben nicht mehr im Browser eingeloggt sind, sondern das nur noch auf der App haben oder so. Und damit hat Google nicht nur diese zwei Vorteile, sondern auch einen ganz krassen dritten Vorteil. Das hatte ich letztes Jahr mal auf der Konferenz erzählt. Im Prinzip muss man überlegen, diese ganze Verzögerung, die sich jetzt ergeben hat, wenn Google sagt, ja, wir warten noch mal ein halbes Jahr und so weiter, dann heißt das, dass kleine Unternehmen und auch Startups überhaupt nicht entscheiden können, weil die müssen sich auf zwei Szenarien einstellen. Was macht, wenn Google die Cookies abschaltet? Was passiert, wenn sich das noch länger verzögert? Und jedes Unternehmen in dieser Branche hat ein Investitionsrisiko. Setzen wir doch noch auf Cookies oder setzen wir auf eine von den Nachfolgetechnologien? Die einzigen, die dieses Investitionsrisiko nicht haben, ist im Prinzip Google oder noch ein paar andere große Walled Gardens, die allein schon durch Abwarten gewinnen, weil wenn sie abwarten, können alle anderen sich nicht entscheiden, in was sie investieren.
Thema Abhängigkeit und Dominanz, da kommen wir später auch auf jeden Fall nochmal drauf, weil das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und jetzt wollte ich kurz überschwenken zu dem, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch beiden, einer hat gesagt schon Fragmentierung als Stichwort. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu der Mediennutzung, die ja letztlich wesentliche Grundlage von jeder Mediaplanung sein muss. Und da gibt es ja nun auch drastische Veränderungen in den letzten Jahren. Als ich groß geworden bin, war Fernsehen noch das dominierende Medium, ist es längst nicht mehr. Klassische Medien haben eigentlich generell an Einfluss verloren. YouTube und Streaming-Media sind so irgendwie bei meinem Sohn natürlich das populäre Medium. Über Print brauchen wir gar nicht reden und den Einflussverlust. Und da geht es jetzt ja eigentlich auch weniger um das gedruckte Papier, sondern es geht eigentlich auch ein bisschen um den Journalismus, der ja an Einfluss massiv auch verloren hat, weil die Leute sich eben in Social Media informieren, weil in einer Aufmerksamkeitsökonomie man eine kurze Spanne bedienen muss, die noch da ist, worunter natürlich automatisch auch irgendwie so die Informationstiefe leidet am Ende. Und wir sehen auch alle die Auswirkungen, die das hat. Es wird schneller und oberflächlicher informiert. Und am Ende ist so wie jede Meinung irgendwie eine Wahrheit, weil wer eine Meinung hat, der glaubt, jeder bewegt sich in seiner Meinungsblase. Um jetzt zurückzukommen von dem großen Ausflug zum Thema Media. Es ist ja eine Zersplitterung der Mediennutzung, die dahinter auch steht. Und jeder besucht seinen Kanal, hat seine Nase, seine Blase. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob das irgendwann auch zu einer Gegenbewegung führt, wo man ein Gemeinschaftsergebnis wieder sucht. Einen Konsens, ein gemeinsames Erlebnis und um auf den Markt zu kommen, ob am Ende man programmatisch den User abholen muss oder ob man eben auch wieder auf ein größeres, auf Reichweiten basiertes Werbeformat zusteuern kann. Christian, jetzt wärst du der Erste.
Na, es ist ein scheinbarer Widerspruch. Also was wir im letzten Jahr gesehen haben, ist eine rasante Abnahme der Relevanz von Fernsehen, weil das, was lange prognostiziert wurde, tatsächlich stattgefunden hat. Das heißt, die Fernsehnutzung hat nachgelassen. Wenn wir uns allein anschauen, dass die Tagesschau als Leuchtturm knapp 10% Reichweite verloren hat im letzten Jahr. Und das ist jetzt keine demografische Entwicklung, also der Tagesschau sind nicht scharenweise die Jüngeren weggelaufen, sondern das ist eine Übersättigung. Die Leute waren einfach, die wollten keine Nachrichten mehr sehen, weil sie die Nachrichten als bedrohlich oder als schlecht oder ja, störend empfunden haben. Das heißt, an der Stelle haben sie sich in ihre Blase zurückgezogen. Man kommt in dem Moment aus der Blase wieder raus, wenn es ein Gemeinschaftserlebnis gibt. Das haben wir jetzt gerade erlebt mit der Handball-EM, Rekordeinschaltquoten. Wir werden es in diesem Jahr wieder erleben mit der Fußball-EM. Wir werden es mit den Olympischen Spielen erleben. Das heißt, wir haben ein Jahr vor uns, wo Fernsehen wieder zurückkommen wird durch diese großen Gemeinschaftsereignisse, die aber zum Teil ja nicht werberelevant vermarktet werden können. Also zumindest nicht durch Unterbrecherwerbung oder durch klassische Fernsehwerbung. So gesehen, strukturell werden wir weiter in der Situation sein, dass es eine Fragmentierung gibt. Und diese Fragmentierung ist tatsächlich ja nicht nur für die jeweiligen Medienunternehmen kritisch, sondern sie ist ja im Kern auch demokratiegefährdend. Also wir haben, und Ralf und ich stecken da quasi mitten im Strudel, wir haben durch Programmatic Advertising ein System, was strukturell Demokratie untergräbt, dadurch, dass eben den Medien Geld entzogen wird. Und zwar eben systematisch und jetzt nicht durch dadurch, dass ihnen die Leute, die Leser, die Zuschauer weglaufen, sondern dadurch, dass sie einfach die Einnahmen, die sie verloren haben, über den klassischen Kanal nicht wieder zurückgewinnen können, nicht annähernd zurückgewinnen können. Also wir haben es da im großen, mit einem großen Problemkomplex zu tun. Ja.
Und da ist auch keine Trendwende in dem Sinne zu sehen. Du sagst, das ist schon, man sucht es ja Gemeinschaftserlebnis, aber das ist letztlich auf vielen Kanälen zu finden für verschiedene Zielgruppen.
Also ich sehe da tatsächlich keine Trendwende aus sich heraus, sondern ich sehe dort, wenn, dann Eingreifen der Regulatorik durch bis hin zu Verboten von bestimmten Social-Media-Kanälen, weil sie schlicht und einfach demokratiegefährdend sind. Und zwar dann nicht nur dadurch, dass sie Geld entziehen, sondern dass sie auch noch, Stichwort Wahlkampf, Propaganda verbreiten. Ne? Also da kann man so ein genau, bisschen ja. Richtung TikTok gucken, was da vielleicht noch so alles passiert oder aufgedeckt wird. Also das ist ein politisch und soziologisch schwieriges Umfeld.
Hätte ich mich jetzt über eine optimistischere Prognose gefreut. Ralf, gehst du d'accord?
Ja, ich hätte mich auch über mehr Optimismus würde ich mich freuen, bin aber auch noch nicht ganz schlüssig, wohin das geht. Ich war, um das rauszufinden, letztes Jahr eine Woche in China unterwegs, weil ich das auch verstehen wollte, weil das Internet so erst 1995 bis, sagen wir mal 2005, 2008, sehr stark die deutschen Verlage gefördert hat, was die halt bisher am Kiosk angeboten haben, haben sie halt im Internet dann mit Werbung refinanziert, auch wenn Hubert Burda das damals schon lousy Pennies fand. Das Geld floss jedenfalls noch an die Verlage. Danach floss es eher an Suchmaschinen, an Social Network, was wir sozusagen alles werbefinanziert geschenkt bekommen haben als Konsumenten. Und das letzte richtig große Ding, was wir als Konsumenten geschenkt bekommen haben, war ein ganzes Betriebssystem. Android ist ja praktisch werbefinanziert sozusagen.
Und das führt dazu, dass die Nutzer immer eingeloggt sind in einem Betriebssystem.
Ja, genau, weshalb sich die Werbung eben so präzise ausstellen lässt. Und deshalb wollte ich auch wissen, was kommt als nächstes sozusagen. Wenn man die Werbungtreibenden sieht, dann sind das ja sozusagen Mäzene mit den Milliarden ihrer Werbebudgets, die aber auch nicht sagen, ich will bitte den Journalismus erhalten, sondern die sagen, ich will natürlich meine Tütensuppe verkaufen sozusagen. Das ist ja der Grund, weshalb die das Geld ausgeben. Und das ging eben erst an Verlage, dann an Technologiekonzerne in den USA, erst deutsche Verlage, dann amerikanische Technologiekonzerne. Und jetzt kam eben dann vor einigen Jahren TikTok auf den Markt als erster asiatischer Anbieter, dem halt relevante europäische Werbebudgets zufließen. Daher wollte ich wissen, wie geht das weiter? Kann es aber noch nicht ganz sagen, mit den unheimlich vielen Eindrücken, die ich da gewonnen habe. Ich bin, das ist jetzt 2 Minuten her, ich bin immer noch dabei, die Eindrücke zu verarbeiten und zu sortieren sozusagen. Und kann nur sagen, da sind wir uns ein großes Stück wieder einig, dass Fernsehen nicht zurückkommen wird, dass Radio nicht zurückkommen wird. Wenn ich mir überlege, wie soll ich denn heutzutage einer 13-Jährigen erklären, warum sie Radio hören sollte? Warum sie Musik hören sollte, die sie sich nicht selber ausgesucht hat, die ihr nicht gefällt, wo sie doch Spotify hat und Spotify da inzwischen ja auch einen Stream draus macht, in dem es Nachrichten einfließen lässt und so weiter. Das Erschreckende für mich ist eigentlich nur, wenn ich mir gerade Spotify und TikTok ansehe, wie viel Potenzial die noch liegen lassen. TikTok ist am besten darin, von allen Websites, allen Softwarekonzernen, die wir kennen, den User zu binden an sich. Sie machen das aber bislang nur für minimal kurze Videos. Sie können das eigentlich auch machen für Bildung, für lange Videos, für Seminare könnten die das eigentlich machen, wenn sie das erstmal raus haben und wenn sie es weiterentwickeln. Spotify versucht eigentlich nur den Menschen Abonnement für Musik zu verkaufen. Inzwischen merken sie, dass sie mit den Podcasts eigentlich viel mehr Geld verdienen können. Aber sie schaffen es immer noch nicht ganz so richtig gut, einen Stream hinzubauen, indem sie personalisierte Nachrichten und personalisierte Musik auf unterschiedliche Art und Weise mischen, was sie eigentlich könnten. Und deshalb haben die das so viel Potenzial liegen lassen, dass ich da eher noch einen größeren Erdrutsch kommen sehe.
Aber ist nicht dieses, ich hatte das Beispiel genannt vorhin, Seven versus Wild mit der eingebetteten Werbung, Podcasts, was du jetzt gerade sagst, ist ja auch ein Beispiel, wo eigentlich Werbung eben gar nicht so programmatisch behandelt wird. Bei einem Influencer, man bucht halt irgendwie, dass der mal irgendwie für mein Müsli was sagt oder in der Richtung. Ist da nicht auch so ein Trend zu beobachten, wo man sagen kann, es muss nicht immer programmatisch sein. Auch so eine Reichweitenwerbung hat plötzlich einen letztlich höheren Stellenwert, als man vielleicht vor 5, 6 Jahren als Programmatik seinen Höhepunkt erreicht hatte, als man da meinte.
Soll ich zuerst? Ja, ich mache mir da eher so ein bisschen Sorgen in dem Sinne, dass wir einerseits halt die programmatische Buchung haben, die dann aber auch klar als Werbung gekennzeichnet ist, wenn das, was der Podcaster selber in seinen Content einbaut, ja oft gar nicht wirklich als Werbung gekennzeichnet wird. Gerade wenn wir Influencer denken und so weiter, dann sehe ich da eigentlich eher noch die größere Gefahr, dass sich Content und Werbung weiter vermischt, als es das eigentlich lieb ist.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt, Stichwort Reichweite. Es gibt natürlich einen Riesenbedarf seitens der Werbungtreibenden an Reichweite. Und da sie über klassisches Fernsehen weggebrochen ist und auch nicht wiederkehren wird, von einzelnen Leuchtturm-Events mal abgesehen, ist es natürlich so, dass inzwischen die großen Streamer im Grunde Reichweite wieder anbieten. Also wenn man an Amazon denkt, wenn man auch an Netflix denkt, die ja Werbung inzwischen in ihre Streams integrieren. YouTube hattest du gerade als Beispiel genannt. Oder auch wenn man an Digital Out of Home denkt, was sehr viel Reichweite aufbaut oder insgesamt der Out of Home Bereich oder sogar Retail Media. Also das Thema Reichweite ist schon ein ganz wichtiges, weil natürlich die Fragmentierung auch die großen Werbungtreibenden sozusagen stört, weil sie wissen, dass es Kosten erzeugt und weil sie Unsicherheit haben über die Transparenz, also wen sie da eigentlich erreichen und welche Wirkung das Ganze hat. So gesehen wird es immer Bestrebungen geben, Reichweite aufzubauen. Aber trotzdem steht das nicht gegen den Trend der weitergehenden Fragmentierung. Das sind sozusagen gegenläufige Trends, die gleichzeitig stattfinden.
Okay, aber immerhin, es ist interessant, auch mal das Gegenteil wieder zu erreichen, nämlich Reichweite. Das ist ja auch schon mal was. Was sich auch radikal verändert hat in den letzten Jahren, sind natürlich Konsumgewohnheiten. Ich meine, da brauche ich jetzt wirklich nicht weit ausholen. Die Innenstädte veröden, Kaufhäuser sterben. Zugleich gewinnt der E-Commerce, hat allerdings inzwischen auch schon, ich sag mal, das Internet frisst auch seine eigenen Kinder, was so vielleicht die erste Generation Online-Händler anbelangt. Und auch das E-Commerce verändert sich. Marktplätze drängen auf den Markt. Wir haben so Shopping-Apps wie Wish oder Temu, die ganz anders nochmal den Markt aufrollen, auch von ihrer Struktur her, die direkt vom Hersteller aus China nach Deutschland liefern. 2 Fragen. Ist das A, erstmal generell ein Trend, dass sich der E-Commerce da immer weiter verdichtet? Und B, wie muss eine Marke darauf reagieren? Was wird beispielsweise die Bedeutung einer Marke vielleicht sogar am Ende gewinnen dadurch, dass sie in der, ich sag mal, in der endlos langen Scrolllist des Marktplatzes der Suchergebnisse eben als Marke auch heraussticht und verspricht, Sportswear zu sein. Man muss nicht jetzt im Pulli suchen, man weiß einfach, das ist Sportswear. Ist das eine Chance für eine Marke? Müssen die Marken da auch anders dann vielleicht an den Markt rangehen, sich positionieren? Jetzt weiß ich nicht mehr, wer zuerst dran ist von euch beiden.
Der Ralf.
Das ist auch tatsächlich eine sehr schwierige Frage, wo ich gar nicht weiß, ob ich die so ganz beantworten kann. Man muss im Prinzip darauf zugrunde gehen, darauf zurückgehen, wie definiert sich eine Marke, wofür steht eine Marke, und das muss jede Marke für sich rausfinden. Viele Marken haben da erstmal ihr Heil daran gesucht, dass sie bei sich selber verkaufen, dass sie ihren eigenen Shop aufbauen, auf dem sie ihre Marke wirklich rüberbringen können. Die nächste Stufe ist dann sozusagen, diesen Markenshop auf Amazon zu tragen, aber da immer noch was Besonderes zu sein und seine Markenwerte erklären zu können und das dann wirklich zu verkaufen. Und dann stuft sich das so runter in so, ich sag mal, eher Ramschkanäle wie, also Wish ist inzwischen schon durch eigentlich. Da gab es ja schon diesen Spruch, als Olaf Scholz diese Augenklappe hatte, Pirat bei Wish bestellt. Und da wusste eigentlich jeder, also bei Wish bestellst du nicht, wenn du was Funktionierendes haben willst. Ich habe bei Temu jetzt versucht, mehr als 30 Produkte zu bestellen. N gleich 30 weiß man ja, um eine statistisch valide Aussage treffen zu können, ob das jetzt, ob die Sachen funktionieren oder nicht. Ich kann es noch nicht so richtig sagen, muss ich sagen. Ich finde aber, es ist noch kein Ersatz für Amazon und die bekannten Shops, die wir in Deutschland haben. Es ist vielleicht ein bisschen eher vergleichbar mit eBay, wo man ja auch nicht weiß, welche Qualität man am Ende so bekommt sozusagen. Und so, glaube ich, müssen wir halt diesen ganzen E-Commerce nicht nur anhand von Produktsuche, sondern eben auch von Entdecken-Commerce denken. Wo finde ich jetzt Sachen, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, die ich aber spannend finde? Deshalb wird Shopping halt mehr und mehr zum Entertainment. In dem Sinne ist es natürlich spannender, es in der Gruppe zu machen, als es alleine zu machen. Aber da sehe ich immer noch nicht so ganz die Lösung. Also wir haben 1997, glaube ich, mal Entertainment-Shopping mit Ricardo Live-Auktionen versucht aufzubauen. Ich warte eigentlich darauf, wann das wiederkommt. Jetzt wäre die Zeit reif dafür. Ich finde das momentan einfach nur eine sehr undurchsichtige Gemengelage, in der das einfach so Darwinismus ist, dass es halt 1000 Konzepte gibt und wir in 2-3 Jahren besser sehen, was sich davon entwickelt hat und man als Werbungtreibende oder als Unternehmen eigentlich nur daraus lernen kann, dass man möglichst viel testen muss, dass man eben, egal was für ein Produkt man hat, es auch mal bei Amazon testen muss.
Also Temu muss nicht ein nachhaltiger Trend sein, aber Inspiration fehlt halt doch auch oft beim Online-Shopping. Ja. Fass ich mal zusammen. Auch deine Meinung, Christian?
Ich würde nochmal einen anderen Blick drauf werfen. Ich würde schon mal die Grundannahme in Frage stellen. Stichwort E-Commerce wächst. Ist ja gerade im letzten Jahr nicht passiert. E-Commerce hatte das schlechteste Jahr ever in Deutschland jetzt vom
Wachstum. Aber nicht, wenn man es mit vor Corona vergleicht.
Genau. Wenn man es mit vor Corona vergleicht, dann nicht. Aber das muss man schon mal hinkriegen, dass man sozusagen 3 Jahre braucht, um wieder auf dem Niveau zu sein. Also war kein gutes Jahr für den E-Commerce. Und ich gehe davon aus, dass dieses Jahr ein Jahr der Unsicherheiten sein wird im E-Commerce. Also Temu ist gerade angesprochen. Das bringt sehr viele Unsicherheiten mit sich. Nämlich gibt es da Verschiebungen im Markt. Kommt es vielleicht tatsächlich irgendwann mal zu so Live-Shopping oder Social-Selling, was ja lange prognostiziert wurde, so dieser Trend aus China, der in Deutschland nie Fuß gefasst hat bisher. Gibt es vielleicht sogar einen regulatorischen Eingriff, weil Temu ja nur funktioniert dadurch, dass kein Zoll auf diese niedrigpreisigen Waren erhoben wird. Wenn der Zoll erhoben wird, dann ist das Ding auch gleich wieder futsch, nicht mehr attraktiv. Und vor allem die großen Plattformen wie zum Beispiel Amazon, die momentan massive Probleme haben mit KI-generierten Produkten, die halt Trash sind, also irgendwelche Bücher, die eine KI gerade mal so hingerotzt hat, die aber Amazon fluten, und das untergräbt natürlich das Markenvertrauen. Also da sehe ich tatsächlich im E-Commerce-Bereich eine große Unsicherheit in diesem Jahr und fällt mir schwer, da eine Prognose zu treffen.
Unsicherheit bedeutet ja aber auch immer, dass es noch nicht ganz ausdefiniert ist. Das heißt, da ist dann auch Platz für neue, gute Ideen und vielleicht einen inspirierenden Kanal und Modell. Das ist ja immerhin mal auch eine schöne Nachricht.
Grundsätzlich schon, und gleichzeitig, du hattest es angesprochen, haben wir die Situation, dass es ist die 3. oder 4. Insolvenz von Galeria, Karstadt, Kaufhof, ja. You name it. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie es in den Innenstädten weitergeht, in vielen Innenstädten, gerade so von den mittelgroßen Städten. Also ich glaube, insgesamt im Handel sind die Karten in diesem Jahr so bunt gemischt wie lange nicht mehr. Und ja, das birgt Chancen für Innovationen. Ich bin ganz gespannt, was wir am Ende des Jahres berichten werden, wie es so aussah. Ja.
Okay. Ja, dann kommen wir von der einen Innovation oder Möglichkeit der Innovation zur nächsten. Das Thema, was das gesamte letzte Jahr beherrscht hat und auch dieses Jahr sicherlich noch ein bisschen beherrschen wird, ist natürlich KI. Also, es ist schon ein Wunder, dass wir so lange reden, ohne dass wir über ChatGPT bislang gesprochen haben. Die Prognosen gingen vor noch nicht 12 Monaten von bis zum Weltuntergangsszenario und dem Ende der Menschheit. Man weiß aber auch, dass nach jeder Euphorie in der Regel dann doch die Ernüchterung folgt, was jetzt im Fall des Weltuntergangs vielleicht auch gar keine schlechte Nachricht ist. Würde mich aber trotzdem mal interessieren, wie ihr dieses Thema seht. Es sind ja doch einige, also auch wenn man sagt, da war viel Euphorie dabei oder ist viel Euphorie dabei, einige spannende Fragen bleiben übrig, zum Beispiel Thema Urheberrechte, natürlich Verantwortung und Kontrollverlust, die man abgibt, Arbeitsplätze, die zumindest mal beeinflusst werden, ob die verloren gehen, aber die Arbeit wird sich verändern. Auswirkungen auch ganz konkret jetzt auf Marketing, Programmatic Printing, Creatives-Erstellung, all solche Themen. Was glaubst du, Christian, ist das Thema, was am meisten Substanz haben wird aus dem Bereich KI für uns?
Die Substanz wird am meisten Substanz haben. Was ich damit meine, ist, dass wir bisher wirklich nur an der Oberfläche gekratzt haben. Also die Marketingbranche hat sich, so wie die Marketingbranche natürlich tickt, auf das gestürzt, was sehr schillernd ist, sehr bunt, nämlich generative KI. Also dort, wo ich mit wenig Aufwand schnelle Effekte erzielen kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Irrweg ist. Warum? Weil es wirklich nicht so schwierig ist, mit generativer KI zu arbeiten. Es hieß ja mal vor einem Jahr, ja, Prompt Engineer ist der nächste tolle Beruf. Ja, natürlich braucht man vielleicht ein gewisses Spezialwissen. Ich gehe davon aus, dass das aber sehr schnell in die jeweiligen Frontends integriert wird und dass ich dann wirklich mit wenigen Prompts sehr viel erreichen kann. Das heißt, was wir da haben werden, ist so eine Art Rattenrennen oder jemand, so ein Hamster im Hamsterrad, der von der KI angetrieben wird. Also ganz viele Dienstleister, die KI nutzen, sich aber letztendlich nicht im Wettbewerbsfeld vom Fleck bewegen. Das heißt, es werden keine echten Effizienzvorteile erzeugt, sondern nur kurzfristige. KI wird aus meiner Sicht dann spannend, auch im Marketing und im Vertrieb, wenn man sie tief integriert. Wenn man sich wirklich fragt, welche Geschäftsmodelle kann ich durch KI unterstützen, und das ist dann zum Beispiel analytische KI, die mir Umsatzvolumina vorhersagt oder Risiken vorhersagt, also wo es wirklich prognostisch wird, wo ich Modelle mit erstelle. Das hat aber nichts zu tun mit generativer KI. Und da liegt aus meiner Sicht wirklich viel Potenzial, was noch von vielen gar nicht erkannt wurde, was auch mühseliger zu erkennen ist, weil man da tiefer in die Analyse einsteigen muss als dieses Oberflächliche mit generativer KI. Und ich glaube, da werden wir einen gegenläufigen Trend haben. Wir werden eine Ernüchterung haben mit Blick auf generative KI. Wir werden gleichzeitig aber sehen, dass diejenigen, die KI wirklich tief einsetzen, intelligent einsetzen, dass die wirklich einen Produktivitätssprung machen können und sich vom Wettbewerb absetzen. Und das kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen an der Stelle.
Also muss man auch vorsichtig den Glanz mal runterpusten von dem Thema. Ralf, siehst du es genauso?
Ja, also ich finde, Christian, ein Stück bei und kann an sich im Prinzip das nur noch mal so in zwei Sachen zusammenfassen. Das eine ist, dass wir tatsächlich trennen müssen zwischen generativer AI, die da eben diese Bilderwelten schafft, die wir jetzt alle gesehen haben. Und da sehe ich so drei Entwicklungsstufen, dass wir eben einerseits so diesen Aha-Moment haben, dass auch eine schlechte AI erstmal einen Hingucker erzeugt, der für Werbung vollkommen ausreicht, von dem man sich aber bitte jetzt nicht am Herzen operieren lassen wollen würde. Ne? Und die zweite Stufe ist, dass das dann alle machen, und das ist genau das, was Christian sagt. Wenn es alle machen, ist das wieder so ein Level Playing Field, dass es alle machen müssen und dass der Konsument davon überflutet ist, von plötzlich adaptierten Motiven, von plötzlich, dass jeder Werbung für Autos angezeigt wird, nur noch in der Lieblingsfarbe seines Autos. Wenn meine Lieblingsfarbe rot ist, sehe ich Autowerbung nur noch mit roten Autos sozusagen plötzlich, weil AI das schafft, das hinzubauen. Dann gewöhnen wir uns als Konsumenten dran und fordern das sozusagen. Und dann ist die nächste Frage, wie reagieren eigentlich die Konsumenten auf so eine AI-Müdigkeit, wenn sie das alles schon mal gesehen haben? Oder beauftragen die Konsumenten sozusagen ihre AI auf ihrem Gerät, Werbung rauszufiltern, das vorzusortieren und so weiter? Wie kommen wir da dann durch? Das war aber bei Alexa ja auch schon so eine Diskussion. Daher glaube ich, können wir uns da ganz gelassen auf diese drei Phasen sozusagen einstellen und wissen so ein bisschen, was auf uns zukommt. Das war jetzt die generative AI, und da haben wir als Mediapartner, ich weiß nicht, wie es dir, Christian, geht, vermutlich geht es uns dabei beiden da ähnlich, uns so ein Stückchen weit verlassen gefühlt in dem Sinne, dass diese Bildbearbeitung und wenn dann plötzlich eine Frau im Bild mal drei Arme hat, dann ist es ja fast noch lustig sozusagen. Da konnten wir mit unseren Zahlen, dass wir wirklich Ergebnisse modellieren müssen und aus Zahlen Entscheidungen treffen müssen, gar nichts mit anfangen. Und deshalb haben wir, wo wir mit Daten arbeiten, so ein bisschen Probleme, dass, oder müssen wir sozusagen auf eine andere AI setzen als generative AI. Und das hat zwei Herausforderungen. Das eine ist, dass wir mit Rohdaten arbeiten müssen, die in unseren Fällen eben immer nur die großen Plattformen haben. Google liefert uns zwar Ergebnisse und Meta und TikTok und alle auch, aber in aggregierter Form. Das heißt, nur die selber arbeiten mit AI und machen uns die Werbung dadurch eventuell effizienter, nehmen uns dadurch aber unter Umständen auch Steuerungsentscheidungsmöglichkeiten oder Möglichkeiten, auch nur das transparent einsehen zu können. Und da ist nochmal so ein spannender Punkt, wer eigentlich von diesen, ich nenne es jetzt mal nicht AI, sondern ich nenne es einfach mal Weiterentwicklung der Algorithmen und höheren Rechenkapazitäten, wer davon profitieren wird, ob das am Ende auch wenn die großen Plattformen sind oder ob wir schaffen sozusagen diesen Nutzen auch zu uns zu ziehen auf Seite der Werbung treiben.
Das ist ja quasi die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, weil als nächstes wollte ich tatsächlich mit euch sprechen über die Abhängigkeiten, die sich so in der ganzen Welt auftun, aber natürlich in Deutschland ganz besonders oder in Europa ganz besonders von den USA. Mal ganz kurz, wie ich es mir vorgestellt habe, die Welt sortiert sich gerade neu. Wir haben ein riesiges China, was mehr erreichen will in der Welt. Wir haben natürlich die US-Dominanz, die wir alle schon kennen in Europa. Und wir haben eine EU, die sich aber auch irgendwie nach einer neuen Rolle sucht und emanzipieren will. Und das Ganze jetzt auch nicht nur ganz groß im Weltpolitischen, sondern da geht es ja wirklich auch konkret um wirtschaftlichen Einfluss, um Datenströme, um Wertschöpfung, die sich verlagert von dem einen Land zum anderen Kontinent. Genau, was du gerade sagst, da gibt es einfach große Unternehmen, die sitzen in der Regel in den USA und die profitieren dann oft ganz besonders von technologischen Trends. Wird sich die EU da jemals eine Rolle finden können, die diese Entwicklung so macht, dass wir da irgendwie auch einen Teil also beleben können, Christian?
Schwierig, aber auch dort keine eindeutige Antwort. Wenn wir natürlich schauen auf die wirtschaftlichen Fragestellungen, dann sehen wir, dass die Big Seven in den USA, die ganz großen Tech-Konzerne, die sind so weit vorausgeeilt, die sind uneinholbar. Und dagegen wirkt eine SAP wie eine Büroklammer, die irgendwo in der Ecke liegt. Also
das ist ja ein singulärer Lichtblick, muss man auch sagen.
Wenn das schon ein Lichtblick ist, dann ist es ja. Ist ja jetzt nicht gerade so der Innovationstreiber. Will ich jetzt gar nicht schlecht reden, will nur sagen, dass wir da natürlich in Europa wirklich Schwierigkeiten haben und das strukturell, das wird auch dauerhaft so bleiben. Eine ganz andere Situation ergibt sich auf der regulativ-politischen Ebene, wo man ganz klar erkennen kann, dass zumindest die demokratischen Player und Staaten in den USA nach Europa schauen. Kalifornien hat das ja schon gemacht und Regularien aus Europa in die USA übertragen. Und das Thema Datenschutz spielt eine große Rolle in den USA und je nachdem, wer jetzt die Regierung behalten oder übernehmen wird, wird das dann auch ein Thema dort sein. Das heißt, da kann man sehen, dass an der Stelle Europa ein gewisser Vorreiter ist, was aber natürlich den Vorsprung der Amerikaner an der Stelle nicht ausbügeln wird. Was China angeht, würde ich so fast so referieren auf das, was ich vorhin zu E-Commerce gesagt habe. Also China ist jetzt vielleicht neben Deutschland und Italien das Land in der Welt, Japan kann man vielleicht auch noch dazu zählen, was am wenigsten Wachstumsimpulse bringt. China, riesen Jugendarbeitslosigkeit, Überalterung, schwierig. So gesehen würde ich Ralf ja direkt empfehlen, ich weiß ja, er war in China, fahr nach Indien, fahr nach Afrika. Ja. Ich war selber noch nicht da. Vielleicht siehst du da die
Zukunft. Wir fahren gemeinsam hin, wir machen einen Plan.
Gerne. Also inwiefern man in China die Zukunft sieht, weiß ich nicht. Und wenn man die Zukunft sieht, ist sie vielleicht nicht so rosig. Also wir haben eine China-Fokussierung, die, glaube ich, nicht mehr angemessen ist. Wobei, ich will es nicht runterspielen, wir haben über TikTok gesprochen, so die politische Perspektive, die ist natürlich hochrelevant. Also eine Einflussnahme durch die chinesische KP auf den US-Wahlkampf oder auf andere Dinge in der Welt, das sollte man nicht kleinreden. Aber das ist dann eher das politische Spielfeld. So, jetzt du, Ralf. Ich hoffe, jetzt habe ich dir eine Steilvorlage gegeben zum Kontern.
Ja, im Prinzip hast du überhaupt schon alles abgeräumt, was ich sagen wollte. Deshalb versuche ich noch so eins draufzusetzen. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen eigentlich mehr reisen, um die Welt zu verstehen und vor Ort sein und auch mit Leuten sprechen, die anderer Meinung sind. Und auch mit Regierungen müssen in Dialog treten mit denen, die anderer Meinung sind. Das finde ich ganz wichtig. Das wird hier, glaube ich, immer so ein bisschen übersehen, wenn nach Boykott geschrien wird oder so. Und ich finde eigentlich, Europa hatte eine ganz gute Ausgangslage, eine ganz gute Chance, wenn man den Menschen in den Vordergrund stellt. Wo ich sagen würde, dass die USA eben die Unternehmen in den Vordergrund stellen und China die Regierung in den Vordergrund stellt, dann haben wir die Chance zu sagen, wir stellen aber den Menschen in den Vordergrund und denken das von Menschen aus. Und du hast ja selber schon gesagt, selbst so schlecht gemachte, handwerklich schlecht gemachte Gesetze wie Datenschutzgrundverordnung sind ja sogar schon zum Vorbild geworden. Und deshalb glaube ich, übersehen wir da eine Chance. Aber was ich eben auch nochmal betonen muss, was man, glaube ich, im Auge behalten muss, was wir bislang zu wenig sehen, ist, dass wir darauf achten müssen, dass da gerade so ein Kampf entsteht, so ein Zwist, so eine Konkurrenz zwischen Regierung und Industrie. Dass die EU sich lange Zeit vollkommen übertölpelt gefühlt hat von den amerikanischen Internetunternehmen, die keine Steuern gezahlt haben, aber in Regierung oder in politische Willensbildung mit reingespielt haben, so gewissermaßen, die Wahlen beeinflusst haben und so weiter. Und da läuft jetzt gerade so die, glaube ich, die ganz große Revanche, dass man schlechte Gesetze macht, die es den großen Internetkonzernen schwieriger machen, ihre Arbeit nachzugehen, sozusagen. Und das wird ausgetragen auf dem Rücken des Users. Weil, wenn ich mal überlege, also ich habe auch schon selber eine Demonstration für Datenschutz mitorganisiert, wo es darum ging, gegen die Vorratsdatenspeicherung. Was unsere EU-Regierung ja immer noch machen möchte, ist, auf Vorrat einfach mal alle Daten von uns Usern zu speichern, für den Fall, dass man daraus mal irgendeinen Verdacht oder irgendeine Strafmaßnahme ableiten könnte. Und das ist ja das gerade, was wir als freie Bürger gerade nicht wollen. Und was die Regierung machen, auch die EU-Regierung, sie will selber als Regierung möglichst viele Daten über die User. Sie will aber der Industrie, den Unternehmen diesen Weg abschneiden, Daten über die Nutzer zu erheben. Und ich als User sehe das genau umgekehrt. Ich möchte, dass die Macht in der Lage wäre, mich einzusperren aufgrund irgendeines Verhaltens, was in 10 Jahren, wenn eine falsche Regierung in die Macht kommt, ich heute was gemacht habe, was in 10 Jahren vielleicht nicht mehr erlaubt ist, dann könnte die Regierung mich einsperren aufgrund eines Datenpunktes, den sie heute gesammelt haben. Google oder Amazon werden das nicht machen, sondern die werden mir einfach nur passendere Produkte oder passende Werbung anzeigen. Und deshalb ist das so meine Sicht darauf, dass man eigentlich da den Unternehmen mehr Handlungsfreiheit, mehr Forschungsfreiheit geben sollte, die Regierung aber stärker einschränken sollte.
Ja, da bin ich anderer Meinung. Ich denke, da hast du eine verkürzte Sicht, weil natürlich Google und Amazon durchaus Daten an andere Regierungen, in dem Fall in ihrem Heimatland, weitergeben, deine Daten. Und dann kommst du eventuell bei der nächsten Einreiseversuch in die USA, kommst du nicht rein, weil dir irgendetwas unterstellt wird und du weißt gar nicht was und du wirst es auch nie erfahren. Also diese Dinge gibt es ja tatsächlich. Und ich denke, die Einschränkung des Datenhungers halte ich schon für richtig. Und so gesehen, die Unternehmen dort zu zügeln, halte ich auch für richtig, zumal ja nachweislich sie in der Vergangenheit auch viel Schindluder getrieben haben. Also gestern musste Mark Zuckerberg mal wieder Rede und Antwort stehen und hat sich da ganz kleinlaut entschuldigt bei den Eltern, die alle drunter gelitten haben, dass ihre Kinder mit Facebook irgendwie Unheil widerfahren ist. Kann man lange erweitern. Also das ist ein spannendes Gemenge und eine spannende Dynamik, die in diesen ganzen Themen drin steckt, definitiv.
Ich denke auch immer noch, die Welt wäre vielleicht eine bessere, wenn Mark Zuckerberg damals eine Suchmaschine entwickelt hätte und die gleich mit Google ein Social Network aufgebaut hätten, hätte das vielleicht irgendwie besser gepasst, aber wir werden es nie erfahren.
Okay. Spannendes Thema. Das nächste mega spannende Thema, was mich interessiert und alle seit fast 20 Jahren. Was wird denn nach eurer Meinung? Alle suchen den nächsten iPhone-Moment. Alle wollen wissen, wird es nochmal was geben, was die Welt so verändern wird wie, ich sag mal, es davor gab es einmal das Internet, es wurde eingeführt und einmal gab es das iPhone. Gibt es überhaupt noch solche Innovationen? Vielleicht sind es ja nur kleinere Sprachassistenten. Aber es gibt ja auch die Brille, es gibt so viele Themen. Robotik, ist da was dabei? Ralf, diesmal du zuerst. Was wird der nächste iPhone-Moment?
Ja, ich habe da natürlich gleich zwei Sachen. Einerseits zum Thema Robotik, andererseits zum Thema Brille und weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, weil
Du reich, wenn du zwei iPhones hast.
im Prinzip diesen Punkt sehen, dass der Computer uns körperlich immer näher kommt. Früher stand er mal im Keller im Rechenzentrum, dann unterm Schreibtisch und auf dem Schreibtisch, jetzt in der Hosentasche. Dann haben wir die Dinge inzwischen im Ohr und demnächst auf dem Auge. Und jetzt war ja auch, gestern ging es, glaube ich, durch die Nachrichten, das Einpflanzen ins Gehirn hat geklappt. Also da freue ich mich auch schon irgendwie drauf sozusagen. Hoffe aber nicht, dass ich dann Werbung fürs nächste Auto nur angezeigt bekomme. Und Was ich da nochmal auseinandernehmen wollte, ich habe sehr früh gesagt, dass das Metaverse von Zuckerberg nichts wird und dass ich eigentlich warten will, bis Apple das richtig hinbekommt. Jetzt möchte ich den Unterschied darauf mal betonen, weil das ist, glaube ich, in der allgemeinen, in der öffentlichen Diskussion, kommt das nicht so rüber. Was das Metaverse von uns verlangen wollte, ist, dass wir uns einen Avatar schaffen und dass wir dann in irgendeinem Metaverse, was auch irgendwie ziemlich abgesperrt sein sollte sozusagen, mit unseren Kollegen Videokonferenzen veranstalten, von denen aber dann abgeschnittenen Unterleib sehen, die haben keine Beine und die haben auch kein echtes Gesicht, sondern das ist irgendeine Comiczeichnung. Und diese Comiczeichnung von mir selber muss ich auch noch pflegen, diesen Avatar, und verändern und dem vielleicht auch noch Dinge, Markenartikel kaufen. Das war für mich eine Sache, die nicht gehen konnte für den breiten Massenmarkt, dass jeder Konsument von sich einen Avatar erschafft. Deshalb meine ich, sollten wir warten, bis das ohne Avatar geht. Und das ist genau das, was Apple uns gerade verspricht. Wie, ob das jetzt sozusagen in 4 Wochen oder, 8. Februar, nächste Woche werden die Dinger verkauft, ob das dann zu Anfang so richtig klappt und man da nicht auch nach einer Stunde Kopfweh von hat oder so, das müssen wir alle nochmal ausprobieren. Aber den Weg finde ich schon mal den richtigen, dass ich keinen Avatar anlegen muss, sondern dass Apple den für mich sozusagen eben keinen Avatar macht, sondern mir die Welt von Menschen in Videokonferenzen zeigt, wie es halt, es wird sozusagen eine bessere Videokonferenz, aber aus dieser besseren Videokonferenz kann sich sehr viel entwickeln. Und der Witz ist ja, dass Apple sozusagen, wenn wir die Brille aufhaben, uns dann auch unseren Kollegen gegenüber so abbildet, als ob wir die Brille nicht auf hätten, indem die halt in dieser Brille eine Kamera drin haben, die unsere Augen filmt und das dann draußen auf der Brille noch wieder abbildet. Ich finde das ziemlich irrsinnig. Ich hätte eigentlich lieber halbdurchsichtige Brillen haben wollen, aber Apple hat sich das mit Sicherheit gründlicher überlegt als ich. Und ich drücke jetzt die Daumen, dass Apple das hinbekommt und das uns einen Fortschritt bringt. Wohin uns das führt, ist eigentlich eine Sache, die wir auch erst so richtig wahrscheinlich in 3 bis 5 Jahren sehen können werden. Und das bringt mich jetzt zu dem zweiten anderen Ding, nämlich Robotik. Da können wir jetzt tatsächlich schon sehen, was passiert. Roboter waren bisher so Dinge, KUKA kennt man, ne? Das waren einzelne für einen Zweck gebaute Roboter, die einen festen Platz in der Fabrik hatten. Und wenn man eine Autofabrik aufgebaut hat, hat man sich im Prinzip vorher die Roboter bestellt und dann die hingestellt, um die herum die Fabrik gebaut. Die Fabrik musste auf die Roboter angepasst werden. Und das ist, das war im Frühjahr ja auch so, wie man eine Kamera hatte, ein Telefon hatte, eine Taschenlampe hatte. Und inzwischen haben wir das alles im Smartphone. Und diesen Smartphone-Moment oder diesen iPhone-Moment sehe ich für die Robotik mit humanoiden Robotern. Ich habe mich lange gefragt, wieso haben die Roboter eigentlich, die neuesten, die mir gezeigt werden, wieso haben die Beine? 4 Räder wären doch viel praktischer. Aber der Unterschied ist eben, müssen wir die Fabrik um den Roboter herum bauen oder können wir den Roboter in die Räume hineinlassen, die wir nur für Menschen gebaut haben, in die Werkstatt, in den Keller, ins Lager, ins Restaurant und so weiter. Und genau das ist das, was diese humanoiden Roboter, die Gleichgewicht halten können auf 2 Beinen, was die können. Und deshalb sehe ich da einen ganz, ganz großen Unterschied. Muss aber auch selber noch so ein bisschen dran entwickeln, wie sich das für Marketing auswirkt, weil die dümmste Lösung ist dann eigentlich, dass die Werbebildschirme durch die Gegend tragen, wo früher Menschen Werbung getragen haben, auch eine schreckliche Sache. Und das kann es eigentlich noch nicht sein. Deshalb, wie sich das auf Marketing auswirkt, bleiben wir erst noch mal gespannt dran, beziehungsweise übergebe ich an Christian.
Okay. Also ich bin bei beiden Punkten, die du ansprichst, Ralf, extrem skeptisch. Also du hast jetzt mehrere tolle Features genannt oder vermeintlich tolle Features, warum eine Apple Vision Pro das nächste heiße Ding ist oder besser ist als das, was Zuckerberg da bisher verbrochen hat. Also ich nutze Apple-Geräte, ausschließlich Apple-Geräte seit Ende der 80er, würde mich als Fanboy bezeichnen. Aber das reizt mich nun mal gar nicht, weil was du nicht gesagt hast, ist, warum soll ich mir das blöde Ding aufsetzen? Wo ist der Use Case? Wofür brauche ich das? So, und neben dem Aspekt, dass es irre teuer ist, und klar, wir beide konnten es noch nicht ausprobieren, vielleicht sind wir völlig geflasht und sagen, wir wollen da nie wieder raus aus diesem Helm oder aus diesem Ding. Aber überzeugt noch nicht. Und so technisch brillant es sein mag. Das Thema Robotik geht mir ähnlich. Ich wüsste keine sinnvolle Anwendung, zumindest bei uns zu Hause, was so ein Roboter hier leisten könnte. Zudem, selbst wenn er auf 2 Beinen läuft, wir haben jetzt zig Treppen im Haus, ich weiß nicht, ob er die immer unfallfrei schaffen würde oder ob wir nicht selber über den stolpern würden. Du siehst, ich bin ja schon sehr zynisch fast oder sarkastisch. Also da fehlt mir die Überzeugung. Aber zu der Ausgangsfrage, wann der nächste iPhone-Moment kommt, ja, den hatten wir vor 14 Monaten. Und das war die Einführung von ChatGPT. Schlicht und einfach dadurch, dass über einen Frontend KI für alle zugänglich wurde. KI gibt es ja schon ewig, aber jetzt in der Form, die für alle zugänglich ist. Ich habe ja auch vorher schon gesagt und begründet, warum ich das nicht für den Stein der Weisen halte. Aber trotzdem ist das aus meiner Sicht tatsächlich ein Riesenumbruch, ähnlich wie seinerzeit die Einführung des iPhones. Und bis etwas anderes kommt, was uns wirklich wieder so umhaut und wo alle nur noch drüber reden und staunen, ich weiß es nicht. Das wird wieder dauern und was es ist, keine Ahnung.
Öfter als alle 20 Jahre gibt es das vielleicht auch einfach gar nicht. Und es wäre kein iPhone-Moment, wenn er einen nicht vollkommen überraschen würde.
Genau.
Also, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich muss vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung sagen, dass wir dieses Gespräch am 1. Februar aufgezeichnet haben, weil jetzt manchmal ein Datum gefallen ist oder eine Nachricht von gestern. Und brauchst dich keine wundern. Das Gespräch ist einfach ein paar Tage vorher schon aufgezeichnet worden. Euch vielen Dank für die Einblicke und ich freue mich schon, wenn wir das nächstes Jahr wiederholen und uns nochmal sehen und dann vielleicht auch auf den Prüfstand stellen können, was davon nun eingetreten ist oder nicht.
Super gerne. Hat riesen Spaß gemacht.
Ja, danke euch.
Danke nach München, danke nach Hamburg.
Also, tschüss.
Vielen Dank. Ciao. Tschüss.